Und bei diesem Feuer habe ich zum ersten Mal gehört, oder gespürt, wie plötzlich eine, ich sage dazu mal vorsichtig, eine parallele Wirklichkeit, eine spirituelle oder göttliche Wirklichkeit, ganz deutlich im Raum anwesend war. Und zwar habe ich es zunächst einmal auf für mich schockierende Art und Weise gespürt. Ich hatte die Aufgabe bekommen von den drei, oder wir waren vier Priester und ich, der eigentlich nicht ein so gut ausgebildeter Priester bin. Ich hatte aber die Aufgabe bekommen, einen Kupferteller so mit Kampfer zu nehmen und als eine Art Opferung zu unseren Detis, zu Radha und Radha Madan Mohan darzubringen, zu Krishna auf dem Altar. Und mir ist das ganze Feuer, was also im Kampfer, an Kampfer brannte, wupp, über den Teller direkt auf die Hand gelandet. Also es war so heiß wie noch nie in meinem irdischen Dasein. Es ist die Möglichkeit, dass ich irgendwann mal in der Hölle gewesen bin, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Also es war wirklich sehr, sehr heiß. Und ich merkte, wie ich das Feuer auf der Hand hatte, dass meine erste Reaktion war, ja, irgendwie mich davon zu befreien, vielleicht in einen Fluss zu springen oder in ein nahegelegenes Meer. Aber das Feuer brannte nicht. Was geschah war, das Feuer war in der Hand, richtiges Feuer, und von da ging es dann plötzlich in das Yagya, sagt man, in den heiligen Feuerplatz, der unter war. Es ging also von hier und fachte mit einer riesen Stichflamme das heilige Feuer an. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass ja, das Feuer eigentlich nur der Träger für etwas viel, viel Machtvolleres war als Feuer. Das Feuer wurde als ein Träger für die göttliche Gegenwart. Das war sehr ergreifend. Die Atmosphäre im Tempel hat sich auch unglaublich verändert, als Krishna plötzlich so erschien. Und dieses Thema war eigentlich auch das große Thema des Festivals. Wir haben den Erscheinungstag von Krishna gefeiert. Aber in diesem Erscheinungstag ging es eben nicht nur um ein historisches Ereignis, das Krishna vor 5200 und irgendwas Jahren erschienen war, sondern es ging vielmehr um dieses, was, glaube ich, uns alle am meisten interessiert. Es ging um das Erscheinen Krishnas im eigenen Herzen. Nicht? Das ist ja die große Herausforderung eines echten spirituellen Lebens, nämlich die Frage, erscheint Gott eigentlich in meinem Leben? Nicht? Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ich bin ganz froh, dass ihr alle da seid, und während ich euch sehe, wache ich auch langsam auf. Ich dachte, dass wir ein bisschen singen. Ganz kurz, ich weiß, Jana Jamali hat schon sehr nice gesungen einige Zeit. Dann würde ich sehr gerne meinen kleinen Vortrag halten. Und dann haben wir unsere Goloka-Tanzgruppe. Wir haben heute eine Tanzlehrerin von der Universität Dortmund unter uns, aber sie wird nicht tanzen. Die kleinen Kinder werden tanzen, Rose. Du kannst doch mal sehen aus tanzpädagogischer Sicht, ob die das alles richtig machen. Dann wollen wir ein Feuerjagya, so ähnlich wie ich es eben beschrieben habe, aber zum Nutzen von allen Anwesenden ausführen. Und haben, glaube ich, auch noch ein paar, mal sehen. Nein, dann ist das Feuerjagya. Ja, und dann machen wir eine große Führung über das Projekt. Dann gibt es noch Yoga mit Christoph Kraft, habe ich gehört. Und Vastu und alles Mögliche. Also ich möchte euch ganz herzlich beglückwünschen. Ihr habt die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt getroffen, uns hier in Abenteuer zu besuchen. Herzlichen Glückwunsch. Deya da da ma da ma kunya bihari deya da da ma da ma kun Vihari Gopi Jana Balava Ivaradhari Gopi Jana Vallabha Giri Varadhari Yasoda Nanana Vraja Jana Ranjana Yasoda nanana vraja jana ranjana Yamuna tiravana jari Yamuna tiravana chari Jaya radha madhava Kunya vihari Jaya Radha Madhava Kunya Vihari Jaya Prabhupada 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 Chila Prabhupada Jaya Gaura Nitaya Gaura Nitaya Gaura Nitaya Gaura Nitaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Herzlich willkommen. Ich möchte euch alle zu Beginn meiner kleinen Vorlesung an ein wunderschönes Ereignis erinnern, was in einer ganz alten vedischen Schrift, der Yajnavalkya Samhita, erwähnt wird. Die Yajnavalkya Samhita besteht aus Lehrgesprächen, die zwischen einer Asketin und ihrem Ehemann, der ein Yogi war, stattfand. Sie heißt Maitri und er Yajnavalkya. In ihrem Vorleben, also bevor sie in den Wald zogen und Yoga ausübten, waren sie ein Königspaar. Yajnavalkya war ein großer König gewesen, der zwei Königinnen hatte, nicht eine, zwei. Und am Ende seiner Karriere, da nahm er seine Frauen zu sich und sagte: Meine lieben Ehefrauen, ich habe eine Frage an euch. Seid ihr zufrieden geworden? Der König saß da, neben sich seine geliebten beiden Frauen. Und die Frauen wussten, in ihr Mann ging schon seit mehreren Monaten ein Gedankenstrom, den sie nicht verstehen konnten. Und so schwiegen sie erst einmal. Der König blickte sie an und sagte: Wir sind nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden geworden. Und ich habe deswegen den Entschluss gefasst, morgen das Königreich aufzugeben und ein Yogi zu werden, ein Weltverzichter, ein Entsagender. Ich werde in den Wald ziehen. Ich habe euch heute zu mir gerufen, so sagte er, um meine Reichtümer an euch zu verteilen. Ihr könnt die Paläste haben, ihr könnt die Herrschaftsgewalt haben. Wollte mich von euch verabschieden und mich bei euch bedanken. So, die eine Frau sagte: Super! Also das sagte sie nicht laut, aber das dachte sie. Paläste. Ich kriege einen Palast nur für mich und wahrscheinlich das halbe Königreich. Und die andere Frau, sie hieß Maitri, sagte: O geliebter Gemahl, wenn du nicht zufrieden geworden bist durch die Reichtümer, die dir eine Königsherrschaft beschert, wie kann ich dann zufrieden werden, wenn ich das ererbe und dir nachfolge? Ich werde dir in einer anderen Weise nachfolgen. Ich werde mit dir in den Wald gehen. Ich werde auch dem Königreich entsagen. So wurde das gesamte Königreich der einen Königin gegeben. Ich habe schon ihren Namen vergessen. Und Yajnavalkya und Maitreyi gingen am nächsten Morgen ganz in der Frühe, ohne dass irgendwelche Untertanen es merken konnten und sie daran hindern konnten, in den Wald, in die Entsagung. Also sie lebten da an einem wunderschönen Seeufer für geraume Zeit, und es war dort am Seeufer, wo diese berühmt gewordenen Gespräche zwischen Maitreyi und ihrem Ehemann stattfanden. Wir wollen uns ein bisschen einblenden an ein Gespräch, was wir heute wiedergeben wollen. Es war an einem Morgen, und Yajnavalkya war gerade aus seiner Meditation hervorgekommen, und er sah Maitreyi vor sich, und Maitreyi stellte ihn eine Frage. Lieber Ehemann, sagte sie, was sind die beiden Bedürfnisse Menschen, die, wenn sie erfüllt sind, kein Platz mehr für irgendwelche anderen Bedürfnisse lassen? Wir würden heute vielleicht in unserer Sprache sagen, wie wird der Mensch wunschlos glücklich? Welche beiden Bedürfnisse muss er erfüllen? Yajnavalkya, große Yogi, sagte, das ist eine gute Frage. Und ging aufs Neue in die Meditation, aus der er gerade hervorgekommen war, um sich ganz und gar und ausschließlich dieser Frage zu widmen. Welche beiden Grundbedürfnisse hat der Mensch, die, wenn sie erfüllt werden, ihn so zufrieden machen, dass er einfach keine Wünsche mehr hat? Gar nichts mehr. Dass er einfach so glücklich ist. Er meditierte, sein Bewusstsein ging tiefer und tiefer und tiefer ins Innere. Es war so, als würde er tauchen in einen großen Ozean und tiefer kommen, um auf dem Boden dieses Ozeans, auf dem Meeresgrund, wertvolle Juwelen zu finden und mit sich zu bringen. Herzlich willkommen. Hier kommt ja ein Yogi. So, nach geraumer Zeit kam Yajnavalkya wieder ins äußere Bewusstsein zurück. Er hatte die Antwort geborgen auf dem tiefen Grund seines Bewusstseins. Und er sagte, die beiden tiefsten Bedürfnisse im Menschen sind, dass der Mensch lieben möchte und geliebt werden möchte. Er möchte Liebe geben und er möchte Liebe empfangen. Wenn der Mensch das erreicht, zu lieben und geliebt zu werden, hat er den Schlüssel des Lebens erreicht. Nun, ich glaube, dass viele Menschen mit dieser Antwort von Yajnavalkya etwas anfangen können. Diese Antwort hat aber wie jede vedische Antwort einen Hintergrund. Es gibt eine hintergründige, tiefere Weisheit, die hinter diesen Worten verborgen ist. Und darüber möchte ich heute sprechen. Es heißt, als unsere Erde noch sehr jung war, versteckte Gott den Schlüssel des Lebens. Er wusste, die Menschen, die erschaffen würden, würden überall nach Glück suchen. Auf dem Lande, unter der Erde, im Gebirge, auf den höchsten Spitzen auch tief im Ozean. Aber er wollte den Schlüssel des Lebens nicht so einfach geben. Und so versteckte er ihn an einem Ort, wo die meisten Menschen wahrscheinlich nicht schauen würden, nämlich im Inneren des eigenen Herzens des Menschen. Die vedischen Weisen sagen, tief in unserem Herzen, also ich weiß nicht, wie ich das jetzt so zeigen soll, also sagen wir mal tief im Herzen, das brauche ich ja nicht hier physisch geschehen, ich brauche jetzt nicht euch mein Herz zu zeigen. Aber tief im Herzen, ganz am Boden, ist dieser Schlüssel der Liebe. Es ist ein Strom, der fließt. Ein Strom, der ganz große Kraft hat. Wenn dieser Strom, wie bei vielen heutigen Menschen der Fall ist, dass ein Fall gedämmt wird, blockiert wird, können die tun, was sie wollen im Leben. Sie werden nicht glücklich. Das Glück des Lebens oder die Liebe sind mit anderen Worten im Herzen drin. Und im Herzen ist es entweder versteckt für die meisten von uns oder blockiert. Und so kommt dieser gewaltige Strom der Liebe in ganz kleinen Tropfen nur an die Oberfläche unseres Bewusstseins. Nicht? Wenn man einen Strom blockiert oder dämmt, ihn einen Damm davor baut, wird das Wasser sich ansammeln und stärker und größer werden. Der Druck wird größer werden und dann wird es irgendwie ein bisschen zu einem Überfluss kommen. Überfluss meine ich jetzt nicht so wie im Deutschen, zu einem Überfließen an der Seite. Versteht ihr mein Deutsch? Überfließen. Ne? Es kommt dann so, was hattest du gesagt?
Überlauf.
Danke. Endlich kann hier jemand mal Deutsch sprechen. Es kommt zu einem Überlauf. Ne? So, was wir in dieser Welt kennen als Liebe, ist nur der Überlauf, dem es immer an Intensität fehlen wird und an tiefer Erfüllung. Wir empfinden Liebe in dieser Welt als nur ganz ein paar kleine Tropfen sind es eigentlich von diesem Strom, der von dem großen spirituellen Strom kommt. Wir finden vielleicht ein bisschen Liebe zu unseren Kindern. Nicht? Viele von euch sind inzwischen Mütter geworden und wissen, was das ist, wenn man Liebe zu den Kindern erfüllt. Heute habe ich das gesehen, da hat so ein kleiner Wicht irgendwo gekräht, der brauchte irgendwas, und seine Mutter jagte von der Wiese, kam sie herbeigelaufen, ins Haus hinein und hatte den kleinen Wicht gesehen und hat den kleinen hat das gehört. Die hat das über 500 Meter gehört, über den Muttersender, den Herzenssender. Das ist Liebe. Dann sah ich die Mutter und ihre beiden kleinen Wichte, wie sie da waren, und plötzlich zieht die Mutter dem einen das Hemd aus und wedelt dem Wicht, also dem kleinen Kind, Luft zu. Und ich frage, was machst du denn jetzt schon wieder? Ja, mein kleiner Sohn möchte, dass ich ihn befächere, damit er ein bisschen kühler wird. Und dann habe ich gemerkt, das ist Liebe. Das machen wir normalerweise auf dem Altar zu Krishna. Wir haben da so Fächer und wen, mach ruhig, Radhika. Das ist Aber in dieser Welt gibt es diese Mutterliebe, wo die Mutter erstmal total sensibel ist, total fixiert ist auf ihr Kind, dass wenn das Kind 500 Meter entfernt kräht, dann weiß das die Mutter durch den starken Sender der Liebe, die in ihrem Herzen ist. Und B, die Mutter ist bereit, alles zu tun für das Kind, auch dem Kind Luft zuzufächeln, wie ein Priester auf dem Altar, oder eine Priesterin auf dem Altar. So, das ist Liebe. Diese Liebe kommt von diesem großen unterirdischen Strom, der in unserem Herzen dreht. Oder es gibt so etwas wie Liebe zum Vaterland. Ich habe gerade einen Artikel gelesen. Es wurde in England ein englischer Soldat wurde von den Franzosen gefangen und dann hingerichtet. Und als er kurz bevor er hingerichtet wurde und vor dem Galgen stand, sagte er: Das Einzige, was ich bedauere, ist, dass ich nur dieses eine Leben habe, um es der englischen Krone zu geben. Ich wünsche mir Leben für Leben, für England zu sterben. Das nennt sich Vaterlandsliebe. Ich will alle lachen, weil wir das, glaube ich, nicht so nachempfinden können, wenn wir das in Beziehung zu Deutschland sagen würden. Ich kann mich nur einmal für mein Land opfern. Wir denken, ach, für dieses Land irgendetwas zu tun. Also ich schicke dem am besten meine besten Wünsche, dem Deutschland, das ist wohl das Beste, ne? Obwohl diese Formen der Liebe sehr stark sind, Mutterliebe oder Vaterlandsliebe, sind sie gar nicht im Vergleich zur ekstatischer Liebe, die ursprünglich in unserem Herzen da ist und die auf Gott oder auf, wie wir sagen im Tempel, auf Krishna gerichtet ist. Tief in unserem Herzen, meine lieben Freunde, und liebe Gäste und liebe Devotees und liebe Skeptiker, tief in unserem Herzen ist einfach diese ekstatische Liebe zu Gott enthalten. Und wenn wir diese Liebe richten oder wenn diese Liebe eingedämmt wird, also wenn wir sie nicht erfahren können, weil sie blockiert ist, dann wird es irgendwann überlaufen und auf weltliche Dinge gerichtet werden. Das Vaterland, das Kind oder eine Geliebte oder einen Geliebten oder eine Perlenkette oder so etwas. Aber es wird dieser Liebe immer an zwei Dingen fehlen. Göttliche Liebe hat etwas, was weltliche Liebe nicht hat. Es ist einmal Chamatka und dann Apurvata. Chamatka ist, ich spreche jetzt in der Sanskrit-Sprache, Chamatka heißt total erstaunlich, total überwältigend. Und dann Apurvata, immer neu, jede Sekunde. Du kannst niemals sagen, ein Gottliebender sagt niemals, ich habe genug von dieser Liebe. Diese Liebe ist gesättigt. Nein, es ist eine Liebe, die so überwältigend und brausend ist in der Natur, dass Könige ihr Königreich aufgegeben haben, weil sie immer neue Dinge zum Vorschein bringen, immer neuen Grund zum Erstaunen an das, was, über das, was Krishna gerade macht. So, das ist, was wir, nachdem wir uns letztendlich sehen. In unserem Herzen ist aus der spirituellen Sicht ein gottähnliches Vakuum, welches brennt mit Wünschen. Aber ganz gleich, wie sehr wir versuchen, dieses Brennen im Herzen, diese Sehnsucht oder diese Wünsche im Herzen zufriedenzustellen, solange wir nicht Krishna wieder in unser Herz hineinbringen, Gott nicht in unser Herz hineinbringt, wird dieses Vakuum niemals aufhören zu brennen. Liebe Freunde, liebe Skeptiker, ich weiß, dass das Worte sind, die man in dieser Klarheit nicht so erwartet in der heutigen modernen Zeit. Ich weiß, dass diese Worte uns vielleicht ein bisschen aufbringen, aufregen. Was will dieser Mönch sagen? Die Liebe, die in dieser Welt gefunden wird, die ist nicht stark. Der hat ja gar keine Ahnung. Der hat bloß keine Frau abgekriegt. Deswegen lebt er im Zölibat. Liebe Freunde und liebe Skeptiker, ich habe viele Frauen erlebt, Milliarden von Frauen. Viele Male bin ich in diesem menschlichen Körper, bin ich schon geboren worden. Die Seele ist ewig. Sie hat viele Erfahrungen von vielen, vielen Leben gemacht. So oft war ich König, so oft war ich Bettler. Manchmal war ich Stein, manchmal Insekt, aber sehr oft war ich auch Mensch. Und jetzt habe ich einfach gehört durch meinen spirituellen Meister, dass es möglich ist, dieses Brennen, diese Wünsche, die man hat, während man durch das materielle Leben geht, zufriedenzustellen durch den Kontakt mit Krishna, mit Gott. Und ich habe gemerkt, dass dann alle Wünsche, alle anderen Wünsche aufhören zu brennen, das Feuer im Herzen legt sich, das Vakuum hört auf, ein Vakuum zu sein, und es ist von großer innerer Erfülltheit gefüllt. So, es gibt nach außen gerichtete Liebe, physische Liebe, die niemals das Herz erfüllen kann. Und es gibt nach innen gerichtete Liebe, spirituelle Liebe, die tief ins Herzen geht und dort die höchste liebenswerte Person entdeckt, nämlich Krishna. Ich habe eine Erfahrung davon gemacht, die ich euch unbedingt mit euch teilen möchte. Ich war vor 4 Jahren auf einer Pilgerreise in Indien, und zwar mitten im heißen Sommer. Es war am Ozean, wo ich mich einfand, Jagannath Puri, um mit, ich habe gehört, 5 Millionen von Pilgern ein altes Fest zu feiern. Ein Fest, nämlich, wo Krishna vom Altar des Tempels heruntergebracht wird auf einen Riesenwagen, das Holz gebaut worden ist. Ein Wagen mit 16 Rädern, von denen jedes so hoch ist, von hier bis zum Boden, eigentlich noch höher. Viel höher. So. Also so würde ich muss ja sagen, dass ich sehr lauter. So würde ich sagen. Ich habe grundsätzlich als Mensch unglaubliches, gar nicht große Freude an Massenkundgebungen. Besonders nicht, wenn diese in der Hitze stattfinden. Und besonders nicht im indischen Sommer, wo es so heiß wird, dass man sich eigentlich nur noch mit einem brennenden, glühenden Kohlestückchen vergleichen kann. Es waren vor diesem Fest, wie gesagt, diese Menschenmengen da, und am laufenden Band, also einer nach dem anderen, fielen Leute in Ohnmacht nieder, weil es einfach unerträglich heiß war. Und alle warteten und konnten nirgendwo hingehen, weil eben solche Menschenmassen da waren, und sie warteten darauf, dass der Herr des Universums aus seinem Tempel kommen würde. Es war angekündigt, dass er um 7 Uhr morgens kommen würde, wo noch eine kühle Brise vom Meer wehte. Aber um 12 Uhr war er immer noch nicht da. Und ich fragte dann irgendwann mal die Sicherheitskräfte, wann kommt denn jetzt Jagannath endlich? Und sie sagten dann, who knows, wer weiß, ob er überhaupt noch kommt heute. Wir können Gott nicht befehlen zu kommen. Irgendwann um 1 Uhr Nachdem also schon viele Leute vom Platz getragen waren, öffneten sich die Tempeltore und ich kann es nur noch so beschreiben. Plötzlich kam eine kühle Brise aus dem Tempel heraus, die geschwängert war, also in sich den Duft von Malati-Blumen trug. Die dann über diese Brise wehte dann über alle Gläubigen hinweg und alle riefen ganz begeistert: Jagannath Swami Ki! Aber viel lauter. Das war ein Tosen, was da kam. Und ja, Jagannath kam auf den großen Wagen zu und dann sah ich eben eine Szene, die mich sehr begeisterte. Wie gesagt, wir waren alle sehr erhitzt und ich sah dann einen Mönch, der stand so da. Ups. Und las so Gebete vor. Ups. Ein Gebet nach dem anderen. Und ein anderer kam jetzt herbei und hatte irgend so was Schattiges, so ein Blatt, und hielt das so der Sonne, zur Sonne hin und fächerte diesen Betenden Luft zu. Während der Betende da stand und betete, war also einer, der ihm den Kopf abschattete und die Luft zufächelte, wie unser Radikal gerade. Mach ruhig, es ist very nice. Und dem Betenden passte das überhaupt nicht. Der fing wirklich an zu kochen. Ich sah das. Der war fast an einer Explosion. Plötzlich unterbricht er sein Gebet, nimmt den Sonnenschirm, hält ihn in die Richtung von Jagannath, dem Herrn des Universums, der da auf seinem Wagen ist, und fängt an, mit seinem Fächer, den anderen, der ihm helfen wollte, indem er dem zufächert, den Fächer aus der Hand zu nehmen und auf Krishna zu richten. Und ich dachte, in dieser Bewegung ist die ganze Essenz des spirituellen Lebens drin enthalten geworden. Dieser betende Mönch hat einfach gesagt: Warum soll ich beschattet werden? Warum soll ich Kühlung zugefächert bekommen? Ich möchte jetzt etwas tun zur Freude von Krishna. Und nahm also den Fächer und fächerte ihm Luft zu. Hier ist spirituelles Leben der entscheidende Grenzgang zwischen materiellem Bewusstsein in das spirituelle Bewusstsein. Im materiellen Bewusstsein tun wir ständig unser Ego in den Mittelpunkt und deswegen können wir keine Liebe erfahren. So sehr, wie wir das auch versuchen, es geht einfach nicht, solange das Ego auf dem Thron des Herzens thront. Im spirituellen Leben tut man Krishna oder Gott ins Zentrum hinein. Und dadurch kommt es zu einem Rückfluss. Ein Rückfluss von Millionen und Milliarden mal verstärkter Liebe. Wenn wir unsere Liebe zu Krishna geben, unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten in unserem Leben, kommt eine göttliche Liebeskraft plötzlich von dort zurück in unser Leben und entfacht uns auf eine Weise, dass wir tatsächlich zum ersten Mal den wirklichen Begriff von Liebe erfahren dürfen. Ja? Göttliche Liebe, die wir tief in unserem Herzen schon haben, kann nur zum Vorschein kommen, wenn wir, was immer wir jetzt an Liebe haben, üben, auf den Höchsten zu richten. Heute Morgen war ich auf einem Morgenspaziergang im Wald und sah einige Touristen. Die sind jetzt nicht hier. Ich hatte sie eingeladen, aber vielleicht sah ich zu exotisch aus. Die sahen mich, ein Mönch im Wald, hielten plötzlich an. Ups. Was sind Sie denn für einer? Kommen Sie aus Tibet? Ich sagte, nein, ich komme 500 Meter von hier entfernt. Ja. Oh, woher kommen Sie? Ja, ich komme aus dem Krishna-Tempel hier. Oh, hier ist ein Tempel. Ja, ein ehrwürdiger Tempel. Für viele Jahre wird hier regelmäßig Krishna verehrt. Es wird sehr viel meditiert hier. Sehr viele heilige Lieder gesungen. Ein heiligmäßiges Leben gelebt. Können Sie sich vorstellen, die Mönche trinken kein Bier hier? Was? Kein Bier? Ist ja hochinteressant. Wie machen die das? Ja. Die haben was anderes. Die trinken vom Trank der Liebe. Oh, der Trank der Liebe. Ist das ein aphrodisisches Mittel? Nein, viel besser noch. Es ist tief im Herzen, ist es der Strom der Liebe. Ist ja hochinteressant, kann man da mehr darüber erfahren und das lernen? Ja, kommen Sie heute mal zu unserem Sonntagsfest. Wann ist denn das? Sie waren vielleicht hier, aber weil ich verspätet war, und nicht, ich habe gesagt um 2 Uhr und ich kam ja viel zu spät vom Brüderchen Schlaf, war ich noch festgehalten da oben. Es gibt eine Formel, die Krishna-Formel, die ich diesen Leuten gerne gesagt hätte, die ich aber heute mit euch teilen möchte. Es gibt eine Möglichkeit, wie die alten heiligen Schriften sagen, wie wir diese göttliche Liebe in unserem Leben erfahren können. Es gibt 4 Übungen, die man dazu machen sollte, täglich, und die ich heute im abschließenden Teil meiner Vorlesung kurz skizzieren möchte, sodass ihr auch etwas mitnehmen könnt und selber bei euch zu Hause einen spirituellen Bhakti-Übungsweg einmal einschlagen könnt und dann auch was erfahrt in eurem Leben, was ihr ein bisschen Ekstase erfahren könnt. Ja, die erste Übung ist, also ich muss jetzt in Sanskrit sprechen, aber keine Sorge, ich übersetze das in Hochdeutsch. Manmana Bhavamat Bhakto. Man sollte am Tage versuchen, an Krishna zu denken. Oder wenn ihr aus dem katholischen Umfeld kommt, an Gott zu, an den Herrgott, sagt man, glaube ich, auf katholisch, an den Herrgott zu denken. Man sollte anfangen, seinen Gedankenstrom einmal ganz kurz zu unterbrechen. Meistens ist unser Geist ja wie so ein Zimmer, wie heißen diese Leute, Zimmernachbar oder... Wenn man sich ein Zimmer mit jemandem teilt, wie heißt der? Mitbewohner, danke. Und unser Geist ist wie so ein Mitbewohner, der laufend spricht. Hast du heute schon genug Käse eingekauft? Du musst heute noch zur Uni gehen und dein Examen, du schaffst das nie, du bist doch viel zu doof dazu. Das weißt du doch schon lange. Also der Geist, der Mitbewohner, redet ständig. Und wie hat er das jetzt gemeint? Warum hat sie noch nicht angerufen? Sie hält ja nichts von mir wahrscheinlich. Der Geist ist ständig in diesen Gedanken. Man hat es mal gezählt und ich habe mal gehört, es sind 36.000 Gedanken am Tag, die der Mitbewohner laufend auf einen abfeuert. Und die meisten Gedanken davon sind einfach nur Wiederholungen. Und helfen einem überhaupt nicht auf eine glücklich zu werden. Ich habe heute Morgen mal gescherzt. Ich gelte ja als ein alter Mönch und manche denken nicht, ich sei besonders spirituell. Heute habe ich gesagt, wenn ich mal an meinen Geist, an mein Denken einen Lautsprecher anstellen würde und euch mal den ganzen Tag zumuten würde, was da so 35.000 Gedanken, was da sind, ihr würdet eure Meinung über mich schon ändern. Stellt euch mal vor, man würde an euren Geist, macht mal das Experiment, euch vorzustellen, mal einen Lautsprecher einstellen, was der am Tag so erzählt. Das ist zum Teil paranoisch. Ängste, Lebensängste, Unsicherheiten. Und da ist viel, so viel Ego oder Ich-Bezogenheit drin. Das kann man eigentlich niemandem zumuten. Warum mutet ihr euch euren Geist zu? Der Mitbewohner ist nur ein Mitbewohner. So, im spirituellen Leben ist es ganz wichtig, dass man einen anderen Geistesstrom reinkriegt, und das am besten tut man das, indem man an Krishna denkt oder meditiert, sich einfach mal am Tag einfach so eine Minute nimmt, durchatmet, durch den verzögerten oder langsamen Atmen wird auch der Geist langsamer und ruhiger. Und dann schickt man seinen Geist in Yoga. Man macht eine Verbindung mit Krishna. Wenn ihr das nur eine Minute am Tag macht, ja 30 Sekunden am Tag, werdet ihr sehen, wie plötzlich euer Leben total anders ist. Wir können ja mal ganz kurz, wollen wir mal ganz kurz eine Übung machen? Wir sind im Krishna-Tempel. Habt ihr Lust zu meditieren oder ist es euch zu spirituell? Also die regelmäßigen Leute sind natürlich... Setzt euch mal aufrecht hin, ihr werdet ein Wunder bemerken. Also richtig hinlegen, hinsetzen, nicht hinlegen, das kommt später. Also nicht hier im Tempel, bei euch zu Hause. Was wir wollen ist, wir möchten unsere Wirbelsäule ein bisschen gerade machen. Und wir führen unsere rechte Hand in die linke, als würden wir sie da rasten. Wobei wir sehen, dass sich beide Daumen berühren. Jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atemfluss. Wir atmen ein und sind uns darüber bewusst, während wir einatmen, dass wir einatmen. Sehr wichtig, sich bewusst zu werden über das Einatmen. Wenn wir ausatmen, dann versuchen wir, uns einfach darüber bewusst zu sein, dass wir ausatmen. Wir versuchen, alles andere außerhalb unseres Bewusstseins zu stellen und uns nur, das heißt ganz allein, darüber bewusst zu sein, wenn wir einatmen und wir sind uns darüber bewusst, wenn wir ausatmen. Macht das bitte mal für ein paar Sekunden, ich werde euch dann eine andere Aufgabe geben. Jetzt stellen wir uns vor, wenn immer wir einatmen, dass der Atem eine goldene Farbe annimmt und der Atemfluss, der goldene Atemfluss, in den Herzbereich strömt beim Einatmen. Könnt ihr es euch so vorstellen, als würdet ihr vielleicht ein goldiges Wasser trinken? Das würde zu eurem Herzen fließen, wenn ihr einatmet. Und Weiter atmen, nicht atemlos werden vor Spannung. Und jetzt werden wir uns darüber bewusst, dass in unserem Herzen die ewige Seele, wir selber sind. Wir sind in Begleitung von der höchsten Seele, von Krishna, den wir uns strahlend wie die Sonne vorstellen. Krishna ist voller Ewigkeit, voller Glückseligkeit und voller Wissen. Und wir, die wir in den Strahlen Gottes sind, sind ebenfalls voller Ewigkeit, Glückseligkeit und auch Wissen. Nur weil wir das vergessen, leben wir ein materielles Leben mit Sorgen, mit Missverständnissen, mit so vielen Wünschen, brennenden Wünschen. Wenn wir verstehen, dass wir ein Teil Gottes sind, dann sind wir in uns, im Herzen, voller Glück, voller Wissen und Ewigkeit. Wir atmen jetzt noch ein paar Mal tief ein und aus. Dann nehmen wir unsere Hände und reiben sie aneinander, die Handflächen, und legen sie auf die beiden Augen. Und dann führen wir die Hände von den Handflächen, also von den Augen weg und schauen in die Handflächen, als würden wir unsere Hände das erste Mal im Leben sehen, mit einer Art kindlichen Erstaunen. Wow, ich habe solche Hände. So, das war jetzt so etwas wie eine geführte Meditation. Das können wir aber jeden Tag machen. Einfach aufhören, den Mitbewohner, unseren Geist, der mit so vielen Informationen überquält, zuzuhören, sondern einfach mal unser Bewusstsein auf unser Atem zu richten. Oder fortgeschrittene Yogis von euch richten den Geist sofort auf Krishna, seine wunderschöne Gestalt auf dem Altar oder so wie sie ihn verstehen, und kommen dann zur Ruhe und werden einfach, wie ich sage immer, schalte ab und schalte an. Nicht? Schalte das materielle Bewusstsein ab und schalte dein spirituelles Bewusstsein an. Und je öfter wir das machen, desto glücklicher und erfüllter werden wir in unserem Leben. Das ist die erste Unterweisung. Denke ständig, richte deinen Geist auf mich. Dann kommt etwas Praktisches. Das war jetzt der Geist. Dann werde mein Bhakta. Also tu einen Dienst für mich. Werde mein Diener oder meine Dienerin. Am Tag sollte man etwas tun, was man nur für Krishna tut. Man kann da was ganz Einfaches machen, wie ich es neulich habe ich einen Brief gekriegt von jemandem, der, also es war was ganz verrückt, irgendwo aus irgendeinem Teil der Welt, ich krieg eigentlich viel zu viele Briefe und da vergesse ich das. Der musste in einem Krieg kämpfen, in Irak. Es gab keine, Irak war es glaube ich, oder irgendwo da unten. Und war ein Soldat und wie gesagt, der war einer von dieser speziellen Einheit, der konnte, wenn der die Armee desertiert hätte, dann hätten die ihn aufgespürt und er hatte mich gefragt, was soll er machen in dieser Situation? Ich habe gesagt, er schießt keinen. Das ist das Minimum, was man erwarten kann von einem spirituellen Menschen. Und dann tu einmal am Tag etwas Krishna opfern. Und was der gemacht hatte, der hat einen kleinen Altar in seiner Soldatenhöhle da gehabt und hat jeden Tag eine Blume da dargebracht. Eine Blume für Gott. Das ist doch toll, ne? Und er sagt, ich kann dir nicht beschreiben, hat er jetzt ge-E-Mailt, ich kann dir nicht beschreiben, wie glücklich einfach ich durch diese einfache Tätigkeit war. Ich kann es einfach nicht mehr erwarten, bis ich da irgendwo eine Blume gefunden habe in diesem Schlachtfeld. Und diese Blume in meiner, der ist da irgendwo in den Bergen mit irgendeinem Maschinengewehr oder irgend sowas Verrücktes. Ich hab's, kann es euch wirklich nicht direkt sagen, weil ich nicht so drauf geachtet habe. Und er bringt jeden Tag eine Blume da. Und er sagt, durch diese Sache bin ich der Meinung, dass ich nie in einen Scharmützel hineingekommen bin, also eine kriegerische Auseinandersetzung. Ich fühle einfach den Schutz des einen göttlichen Schutz in meinem Leben, weil ich bringe ihm diese Blume auf, genau wie du das gesagt hast. Ich habe gesagt, ich sage das ja nicht, das ist in den Heiligen Schriften drin. So würde ich euch auch mal bitten, einfach jeden Tag eine Blume da zu bringen. Oder wir haben unsere Gärtnerin da, unsere Murali. Vielleicht Murali, wenn du ganz kurz deine Hand machst. Die macht organischen Landbau hier. Die organisierte, also wie sagt man das, organisiert so rum, ist also organischer Landbau, ich weiß nicht, wie das sagt, hat da ihren Honig und bringt das einfach für Krishna da. Und seitdem die das macht, sieht die so glücklich aus. Die können Sie ja sehen, die lächelt also am laufenden Band. Und das ist einfach so eine einfache Übung. Etwas nicht für sich selber zu tun, für sein kleines Ego, sondern etwas für Krishna zu tun. Die dritte Übung, die Krishna vorschlägt, ist, ihn zu verehren. Da müsste man vielleicht, also das Einfachste ist, für ihn zu singen, würde ich sagen. Die menschliche Stimme ist das Lied der Seele zu Gott, wenn wir für ihn singen. Also wenn ihr für Krishna singt, so wie wir das im Tempel machen, verehrt man ihn. Und das ist so eine Seelen-zu-Seelen-Kommunikation mit ihm. Und die letzte Übung, die wird für den Westler eine erstaunliche Übung sein. Bringt eure Ehrbietung da. Da liegt Kraft drin. Das weiß man. Radharani ist eine Yoga-Lehrerin. Wir haben also die große Ehre, eine echte Yoga-Lehrerin heute mit uns zu haben. Da weiß man im Yoga, dass wie die Position, die man einnimmt, das Gemüt beeinflusst. Wenn also so einer immer so ist, wie die meisten von euch, wenn sie im Schneidersitz sitzen. Ich sitze hier übrigens auch nicht so gut, ich muss hier immer mich in Form bringen, in die Aufrichtung bringen. Wenn man so sitzt, Dann klemmt man so die Organe ein, ne? Und man klemmt sein Bewusstsein so ein bisschen ein. Wenn man so sitzt und so durchs Leben geht, in einer Haltung, kannst du gar nicht miese drauf sein, um es mal auf Norddeutsch zu sagen. Es kam einmal ein Leidender zu einem Heiligen, der ging so, oh, meine Frau hat mich verlassen und die Kinder, die folgen einem ja überhaupt nicht mehr. Und ach, die Ernte, total verregnet. Und so sagte er in einem Fort. Und der Heilige antwortete nichts, sondern er setzte sich einfach so hin. Und nach einer gewissen Zeit sagte er, es wird auch bei mir. Ich komme auch jetzt auf miese Gedanken. Es wirkt auch bei mir. Das ist das ist so. So unser Geist ist sehr in einer engen Kollaboration, Zusammenarbeit mit dem physischen Körper. Nicht? Und auch wenn man schlechte Gedanken hat, dann dann wird man einfach ungesund. Die Haltung kippt um und man wird krank. Wenn man gute Gedanken hat, wenn man sogar noch spirituelle Gedanken hat, meine lieben Devotees, ihr habt die machtvollste Apotheke dann in euch. Ihr braucht dann nicht mehr zur Apotheke zu rennen und Pillen zu kaufen. Wenn der Geist voller Freude und voller Glück und voller Liebe vor allen Dingen ist, sendet der machtvolle Strahlen durch den ganzen physischen Körper. Ich weiß das bei meinem spirituellen Meister, wenn man ihn sah, er war über 80, denn manche fragten ihn immer, wie alt sind Sie eigentlich? Sie sehen so jung aus, weil er sehr oft wie ein Kind auswirkte. Ne? Und ein spiritueller Mensch, der die Liebe in sich erfährt, der ist einfach so heil. Oh. Der Tempelpräsident sagt, bitte komme zu einem natürlichen Ende. Das Programm muss weitergehen. Recht hat er. Also ich bin fast an einem natürlichen Ende angekommen. Gut. So, das sind die vier. Ich bin direkt am Ende gekommen. Wer sagt denn, dass ich über die Zeit überziehe? Vier Dinge, liebe Freunde, liebe Besucher, liebe die Menschen, die sich am spirituellen Leben interessieren, oder auch liebe Skeptiker, solche sind auch ganz herzlich willkommen. Denkt, versucht, wenn ihr euer Leben umändern möchtet, ändert eure Gedanken. Das ist ein Wissen, was man inzwischen auch schon überall hört. Ändert eure Gedanken, indem ihr an Krishna denkt. Tut etwas für ihn, wie dieser Soldat, der eine Blume opferte. Verehrt ihn am besten durch Singen. Doch, doch. Gaurav Bhavani wiederholt dem Arun gerade, wie er das zu verstehen hat. Nicht? Benutzt eure Stimme, singt die heiligen Namen, so singt den Namen des Herrn in eurer Tradition und bringt eure Ehrbietung da, die Haltung. Da ist ganz viel Kraft drin. Wenn man kann seine Ehrbietung Gott so darbringen, indem man in Indien wird von vier Arten von Obeisance unterschieden. So, Namaste. Dann, dass man sich verneigt, wie es die Devotees im Tempel tun, also mit den Knien und den Ellbogen auf die Erde geht und mit dem Kopf, den Kopf demutsvoll verneigt. Oder dass man eine lang ausgestreckte Ehrbietung macht. Für unsere Gäste würde ich das empfehlen, nicht, dass man zum Altar geht und einfach ehrlich und aufrichtig seine Ehrbietung darbringt vor dem Altar. Da ist Kraft drin, nicht? In dieser Haltung ist Kraft drin, viel Kraft. Ein Kraftwerk ist da drin, ein spirituelles Kraftwerk. Gut. Ein Swami-Freund von mir sagt immer so, es gibt auch die Zeit. Time is also there, sagt er. Und so möchte ich heute diesen Vortrag beenden. Wir haben jetzt als nächstes eine alte, ehrwürdige vedische Zeremonie. Darf ich mal fragen, Murali, für welchen Platz haben wir uns entschieden? Für draußen? Erst der Tempeltanz. Oh ja, unsere Tempeltänzer sind die. Murali, wo ist die Bühne? Und Anna, wie sitzen wir uns hin? Das ist die. Okay, also bitte ändert eure Position und schaut in Richtung Altar und kommt nach hinten, bitte.